Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Mit der 391 geht es jetzt weiter. Und zwar sind das ja nur noch 9 Folgen bis zur 400. Bin mal gespannt, was wir da machen bei der 400. Oder ob wir es einfach so weiterlaufen lassen. Da war schon einer, der hat sich schon nach vorne gedrängt. Wolfgang, du willst begrüßen, genau wie ich.
Ja, ich will begrüßen, natürlich. Ich begrüße alle unsere Zuhörer ganz, ganz herzlich, die da die Lauscher aufgespannt haben. Und muss sagen, die 400, naja, da gibt es ja schon einen Beitrag, der fast eine Stunde lang ist, der in den Archiven lagert. Den könnte man zum Beispiel schon mal nehmen und da drumherum eine Sendung bauen. Die wird sicherlich keine 4 Stunden lang. In meinem hohen Alter werde ich das mir nicht mehr antun, die zu schneiden. Aber länger als eine normale Sendung sollte sie schon werden, zumal das Datum natürlich auch ein schönes ist, wenn die online geht.
Jetzt muss man anfangen zu rechnen.
Also bevor wir jetzt über Daten reden, möchte ich erstmal alle ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite aus. Und jetzt, Wolfgang, jetzt kannst du uns das Datum verraten.
Nee, mache ich nicht. Jeder kann rechnen.
Nö, das ist in 9 Wochen.
Jeder?
In 9 Wochen.
So, und
ja, das könnte ich mit dem Computer machen, mit DateDiff.
Könnte ich mit dem Computer machen, ja. Herr Abiturient, was bist du denn für einer? Wie bist du denn eigentlich drauf?
Ja, wieso? Wofür habt ihr denn die Dinger? Ich habe ja mehrere davon, ich könnte also mehrere Daten auch ausrechnen.
Ja. Brauchst also aber für jedes Datum einen einzelnen Computer.
Jawohl. Und wenn die alle verschieden sind.
Aber 9 Wochen sind wie viele Tage?
9 mal 7. 63.
Ja, hervorragend.
In Englisch sogar.
Also das funktioniert. Das funktioniert also noch. Ja. So, und heute ist der 20.10.
Ja.
So, 20 ist der 10. plus 63. Und dann machst du dein Modulo daraus. Kannst du auch anders machen. Du kannst ganz einfach sagen, ich nehme den 20. Der Oktober hat 31 Tage. Sind also 11 Tage, nehme ich von 63 weg, bleiben 52 übrig. Dann ziehe ich den November ab, sind 30 Tage, bleiben noch 22 übrig. Und dann?
Ja, willst du meine Computer kaputt machen oder was?
Nein, ich will dir nur sagen, dass man auch mit dem organischen Teil, was du zwischen den Ohren hast, irgendwas anfangen kann. Und nicht nur den Netzschalter am Computer suchen. So. Aber wir sollten eigentlich mal aufhören zu blödeln.
Und heißer dann ist Weihnachtstag.
Okay.
Also zu Weihnachten haben wir unsere 400.
Ich möchte etwas was ganz Tolles erzählen, eigentlich was mir passiert ist. Und zwar hat sich vielleicht schon rund gesprochen, dass ich an einer Alarmanlage bastle.
Und diese, nein, hat sich nicht.
Nee, hat sich nicht. Und diese Alarmanlage, die ist jetzt schon weit fortgeschritten, die läuft aber noch nicht im Normalbetrieb, weil ich auch zu Hause bin. Sie soll nur, wenn ich nach Garmisch fahre, sollte soweit sein, dass ich sie sich selbst...
Deine Wohnung vernebeln.
Dass ich sie selbst überlassen kann. Und da ist mir jetzt Folgendes passiert. Über uns wurde ein Balkon saniert und da wurden neue Löcher gebohrt, für das Abwasser nach unten zu bringen. Dafür musste man bei uns auf dem Balkon auch etwas machen. Da hat mich der Dachdecker angerufen und hat gesagt, können Sie am Montagmorgen um 8 Uhr, wir steigen dann einfach auf den Balkon drauf und mit einer Leiter und dann fangen wir da an und dann sind wir auch sofort wieder weg, wenn das gemacht ist. Da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich dachte da in dem Moment noch daran, dass ich meine halb spitz gemachte Alarmanlage ja ausschalten muss. Denn wenn der da hochsteigt, um Gottes Willen, das fängt ja an, alles zu tönen und knattern. Und dieses hatte ich natürlich vergessen. Und jetzt kam am Montagmorgen um 7:45 ging meine Sirene los. Ich stürzte raus auf den Balkon und sah gerade noch, wie der Mann, der zu uns auf den Balkon kommen wollte, wieder über die Leiter wieder abgesprungen ist. Und das waren Erlebnisse, die konnte ich nachher zusammenflicken. Und dann dachte ich, ist doch in Ordnung, wenn der nichts Besseres zu tun hat, als wenn er die Sirene hört und das Licht angeht, dass der abhaut. dass die Leiter wieder runtergeht. Das will ich doch eigentlich. Es war eigentlich.
Oder hattet ihr dich im Nachthemd gesehen, dass der abgehauen ist?
Nee, das war eigentlich eine Bestätigung für meine Philosophie, was ich eigentlich will. Ich will ja keinen erschießen oder so etwas. Ich will nur, dass sie abhauen. Das heißt, dass sie mich in Ruhe lassen. Und das scheint tatsächlich so, wenn man mit diesen Maßnahmen da losschlägt, es gibt noch andere, die ich im Petto habe, dass man da, ja, dass diese Leute muss nur früh genug das Zeichen setzen. Der darf noch nicht auf dem Balkon sein. Er muss vorher so gestört werden durch das Licht, wenn das jetzt nachts gewesen wäre, mein lieber Mann, da wäre ja alles knallhell gewesen, dass er dann schnellstens den Balkon wieder verlässt. Und das ist doch eine schöne Sache, oder?
Ja.
Naja. Ja. Ich habe was ganz anderes. Erinnert ihr euch noch an André J. Meissner?
Hatten wir mal in der Sendung.
Den hatten wir in der 94. Folge TV-Sendung zu Gast.
Gut vorbereitet, Herr Schmitz.
Adobe. Bitte?
Gut vorbereitet, Herr Schmitz.
Nein, ich weiß alles immer so. Er war bei uns in der Sendung, hat uns da ein bisschen Adobe-Technologie für Abentwicklung vorgestellt und sprach denn davon, dass ein paar Freunde und er auf Betreiben des Briten Jeremy Keith ein Open Device Lab ins Leben rufen. Und das wird mittlerweile erfolgreich. Es gibt mittlerweile in Deutschland, gab es bis jetzt in Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf, Frankfurt, diese Open Device Labs. Und jetzt gibt es eins in Schöppingen. Ihr wisst natürlich, jeder weiß, wo Schöppingen liegt. Das ist bei Rhein in einem westlichen Münsterland. Und zwar hat der Online-Shop-Anbieter Shopware da eins aufgemacht. Die Idee ist ja dabei, dass Leute Geräte, Testgeräte für Apps, für die App-Entwicklung zur Verfügung stellen. Wenn man etwas hat, das ausprobieren will, geht man in das Lab, kriegt einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, kriegt alle Geräte, die man haben, die da sind, kostenlos zur Verfügung gestellt und kann dann seine Anwendung da testen. Oder in ganz besonderen Fällen eventuell auch schon mal so ein Gerät mitnehmen. Also eine wunderschöne Idee. Jeder, der spenden möchte, Anführungszeichen, kann Geräte da zur Verfügung stellen und jeder, der testen möchte, kann die kostenlos in den Open Device Labs sich ausleihen bzw. da testen. Das ist ziemlich einfach im Internet zu finden. Einfach Open Device Labs eingeben und man sieht, wo die sind. Und die schreiben auch, an welchem Standort sie welche Geräte haben. Ist doch eine feine Sache.
Ich habe eine andere Sache, die ist überhaupt nicht fein. Ich weiß nicht, was Samsung sich mittlerweile denkt. Das ist jetzt herausgekommen, dass bei dem Galaxy Note 3 ein Regionalcode eingebaut worden ist. Nun, was heißt das? Wenn ich mir so ein Ding in Europa kaufe und fliege nach Amerika oder in den Nahen Osten oder sonst wohin kaufe mir dort ein SIM und schiebe das da rein, dann funktioniert das nicht. Dann nimmt das Galaxy Note 3 das einfach nicht an. Das ist geblockt. Ich muss ein SIM aus meinem eigenen Land, aus meiner eigenen Region benutzen. Was das für eine Schweinerei sein soll und vor allen Dingen, was für einen Sinn das macht, das hat noch keiner rausgefunden. Vielleicht wissen die Leute von Samsung ja eine Erklärung dazu, aber ich glaube mal eher nicht. So, jetzt.
Das erinnert doch so ein ganz klein bisschen an die Anfänge der DVD, die auch regional Kennzeichen haben sollten und auch nur in bestimmten Rekordern abgespielt werden sollten.
Ja, genau. Und das hat man dann aber auch schnell geändert, weil die Leute, die Ahnung hatten, haben sich sowieso nicht veräppeln lassen davon. Ja, und sowas passiert jetzt hier natürlich wieder. Wenn ich also ein anderes SIM in mein Galaxy da hineinstopfen möchte und es soll auch funktionieren, dann kann ich jetzt eine App laden und diese App, die geht da rein, sucht sich in den für mich als Benutzer direkt erstmal nicht zugänglichen Listen, die das Ding mit sich führt, in der Schwarzliste, welche Länder gesperrt sind und sagt, was, Sperrung, hier, nix, und löscht diese ganze Schwarzliste. Ja, und dann kann meine SIM einfach auch in einem anderen Land benutzt werden. Diese Albernheit, kann also recht einfach umgangen werden. Hat aber nichts mit SEM-Lock zu tun. Also wenn da gesperrt ist, dass ich nur einen bestimmten Provider benutzen darf, wo ich ein SEM erwerbe, um es da zu verwenden, dann hat das damit nichts zu tun. Also, keine Angst, die SEM, die man drin hat, kann man auch woanders verwenden. Die Entsperr-App dazu gibt es kostenlos im Internet und damit kann man dann, ist man weltweit mobil in der Lage, damit anzurufen, zu telefonieren,
dann kann sie also
im Internet
im Ausland
zu surfen
günstige
oder was
SIM-Karten
auch immer
holen.
Und Samsung eine lange Nase zu machen.
Da müssen wir schon wieder aufpassen, dass wir da nichts verraten, was irgendwie verboten ist als Journalisten. Es gab mal
Wieso
eine Zeit...
Verboten? Wieso verboten?
Informationen zu Sachen, wie man Sachen knacken kann, wie man Sachen übergehen kann, wie man Sachen aus den Hebeln hebeln kann, sind für uns Journalisten verboten zu erzählen.
Ja, ich möchte den sehen, der mir das Maul verbietet. Die alberne Quark oder so etwas. Demnächst ist sogar verboten, wenn ich meinem Nachbarn erzähle, wie er bei Rot über die Ampel gehen kann, oder? Komm, hör auf mit dem Scheiß.
Na, gib mal acht. Ich kenne das doch aus unserer Sache.
Ich weiß ja.
Wo wir erzählt haben, dass du mit einem Filzstift kannst du auf der CD die Kryptosache aushebeln, indem
genau,
du da vorne einen
vorgeführt.
Strich machst und das haben wir alles gezeigt. Und kurz danach, da wäre das verboten gewesen. Das hat man mir schön erklärt, juristisch.
Ja, ja.
So,
lass
und das,
dich nicht ins
Boxhorn
jagen. Kurz
danach haben wir jetzt noch. Also es ist Wahnsinn, ne? Es ist Wahnsinn. Da bauen Leute.
Also wer der Meinung ist, ich hätte jetzt etwas Verbotenes getan, der möge sich bitte melden. Ich freue mich drüber.
Die kommen gleich mit so einem Hammer-Auto oder wie der Ding heißt. Die holen dich ab.
Ja, die können einen Hammer
der
haben.
Der wird
von
nicht
mir.
Mehr gebaut, der Hammer.
Ja.
Der Hammer wird nicht mehr gebaut.
Ja. Nee, das ist.
Wisst ihr, was
World der Hammer War? Wird nicht mehr gebaut? Ich dachte, der Hammer 3 ist neu aufgelegt worden, Herr Schmitz.
Ja, so eine abgespeckte Version ist
ja,
das.
Ja,
eine aber die so ursprüngliche
Militärhammer,
der
ja, der Hammer 1 nicht, diese, das ist klar. Das war ja ein halber Panzer.
Ja. Wisst ihr, was World War C ist?
Nee.
World War
C. Also Weltkrieg C.
Also ein Kriegssiegel.
Das ist einfach. Nein, das ist die Aufrüstung im Cyberspace. Die Sicherheitsfachleute von FireEye, die normalerweise Unternehmen vor Cyberangriffen schützen, hat mal untersucht, was die Staaten oder welche Motivation die Staaten haben, sich cybertechnisch hochzurüsten. Das Ganze gibt es dann als Bericht, den kann man im Internet runterladen. Das Ding heißt dann vollständig World War C, Understanding Nation State Motives Behind Today's Advanced Cyber Attacks.
Sie hörten die englische Ausgabe des Computer Club 2.
Heißt im Prinzip nichts anderes, welche Motive, ich übersetze hier, welche Motive haben die Staaten, um Cyberangriffe, also Attacken über das Internet zu fahren. Die haben dabei festgestellt, dass die Regierungen eigene charakteristische Angriffstechniken entwickeln. Also das gibt es wirklich, diese Cyberarmeen, also diese Internetarmeen, Hackerarmeen. Die werden auch ausgebildet, die Leute, die es gibt sogar, von Nordkorea weiß man, es ist dokumentiert, gibt es Studiengänge darüber. Und dass diese, tja, wie soll man sagen, diese Cyberkrieger, dass die überall gegenwärtig sind und gezielt IT-Angriffe gegen Firmen, gegen andere, gegen geopolitische Ziele versuchen durchzusetzen, um damit Informationen zu ergattern, also nicht nur staatliche Informationen, dass man auch versucht, wirtschaftliche Informationen zu ergattern, um der eigenen Industrie damit etwas behilflich zu sein. Das machen ja gerade die USA sehr gerne. Und dass man im Prinzip, wenn man wüsste, wo die Angriffe herkommen, dass man die auch gezielt abwehren könnte. Aber das Internet ist natürlich nicht homogen, es ist sehr fragmentiert und jeder Angreifer kann sich irgendwo auf der Welt virtuell verstecken, egal wo er nun sitzt, der wird dann eben über Router entsprechend geleitet oder hat irgendwo seine Server stehen, die er fernsteuern kann. Deswegen ist die Identifikation dieser Attacken sehr, sehr schwierig festzustellen. Es ist so, wenn man einer eine Rakete losschickt, kann man sehen, wo die herkommt. Bei einem Cyberangriff, wenn es einfach nur eine Hacker-Attack läuft gegen einen Rechner, dann muss man schon ziemlich genau wissen, was man machen kann und versuchen einfach durch forensische Methoden ein Backhacking zu fahren, also versuchen, wo das denn herkommt.
Herr Back, hast du gehört, der will dich hacken.
Ja.
Genau. Weghacken. Dafür müsste man, um das aber zu können, müsste man schon wieder die Strategie der möglichen Angreifer wissen und müsste wissen, welche Ziele die haben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Das sind aber nicht nur, soweit ich das weiß, sind das nicht nur Szenarien, die man da betreibt, um an Informationen ranzukommen, sondern es sind vor allen Dingen auch Szenarien, die man macht, um etwas zum Beispiel bei fremden Staaten abzuschalten, zum Beispiel die Energieversorgung abzuschalten.
Das ist die Vorbereitung, um im Ernstfalle mit
oder das
diesen
Fernsehen auszuschalten, die Radiosender auszuschalten. Das sind,
kommt an, welche Sender es ist, könnte das sogar eine gute Tat sein.
Ja, und das ist nicht nur in Nordkorea, das ist auch in China. In China ist das beim Militär angesiedelt und ist ein akademischer Studiengang. Ja, du kannst deinen Doktor machen, Doktor Hacker.
Ja.
Stell dir vor.
Ja, das ist doch, ja gut, ob so einen Doktor machst oder nicht. Ne? Auch bei uns werden Leute ausgebildet, auch bei uns gibt es Cyberkrieger. Wie gut die sind, wissen wir nicht, da ist nicht viel drüber zu erfahren. Die FireEye-Leute haben mal untersucht, so die Regionen, zum Beispiel die Asien-Pazifik-Region. Das sind ziemlich große, bürokratisch organisierte Hackergruppen, sagen die. Die sind zum Beispiel die Common Crew zum Beispiel und die fahren gezielt häufig so Brute Force Angriffe und die in sehr, sehr schneller Anfolge. Die versuchen also wirklich denn durch Testangriffe immer wieder die Infrastruktur zu infiltrieren und da irgendwas rauszukriegen. Mhm. Wahrscheinlich am besten ausgebildet sind die osteuropäischen und Russland-Hacker, die das machen. Die sind technisch sehr, sehr weit fortgeschritten und kennen Tricks, wie sie ihre Methoden, ihre Hacker-Methoden sehr gut verstecken können, damit sie nicht auffallen, damit sie ihre Herkunft verschleiern. Die besonders kreativ sind die Hacker aus dem Mittleren Osten, das ist also Israel und die umgebenden Länder. Die setzen auf Social Engineering, also versuchen persönliche Kontakte dafür zu nutzen, um an Zugriffsdaten zu kommen. Und die sind bekannt für Täuschungsversuche, also Phishing-Versuche und für besonders kreative Angriffe. Und am professionellsten nutzen das, so der Report, nutzen das die US, die Vereinigten Staaten. Die haben, ist jetzt ja auch bekannt geworden, hochkomplexe Systeme aufgebaut, bei der Armee angesetzt, bei den Geheimdiensten angesetzt. Und die haben sehr, sehr professionelle Techniken, setzen die ein, die auch sehr, sehr schwer zu durchschauen sind. Denn die ganze Cyberkrieg-Aktivitäten sind ja an sich oder die ganzen Aktivitäten der Geheimdienste der USA sind ja im Prinzip erst durch Snowden bekannt geworden. Vorher hat man das zwar schon vermutet und immer wieder erzählt, aber es war nicht so wirklich offiziell bekannt. Jetzt weiß es jeder und jetzt, wir brauchen auch keine Backups mehr, der Rechner zu machen, das NSA hat die schon.
Also Stuxnet.
Hast du schon ein Abo bei dem, dass du da deine Daten wiederkriegen kannst?
Nee, noch nicht. Aber irgendein Journalist hat das mal versucht aus Scherz. Er sagt, ihm wäre eine E-Mail abhandengekommen, die sollen ihm doch bitte wieder zurückbesorgen. Er brauchte die dringend. Ja. Ist aber abgelehnt worden.
Also Stuxnet,
ja, was kann man mit
Stuxnet war doch wohl bisher der High Sophisticated Virus oder was immer er war.
Das war diese Attacken, über die wir hier reden, sind nicht die, die wirklich bekannt werden. Das sind die, die man nicht merkt.
Neben dem Datentechnischen, dass man da was Geheimes zusammenfummeln muss, um nicht zu merken, woher es kommt und was weiß ich alles, musste ja noch eine zweite Technologie vollkommen ausgeschöpft werden. Das war die Technologie dieser Mühlen, die da bei den Iranern standen und die zerstört wurden. Indem man
Das war
unglaublichen Drehungen ausgesetzt hast.
Ja, eines der wichtigsten Werkzeuge ist doch wohl gewesen die Moral der Amerikaner dafür. Denn die haben ja offensichtlich gar keine. Wenn ich mir überlege, das war, glaube ich, auf der Summit 2013, wo der ehemalige NSA-Chef Michael Hayden doch gesagt hat, wenn wir eine Sicherheitslücke erkannt haben, dann haben wir das niemandem gesagt, dann haben wir auch nicht dafür gesorgt, dass die gestopft wird, egal ob das in einem Betriebssystem ist oder Verschlüsselungsverfahren oder sonst was, sondern dann haben wir die ausgenutzt. Das war doch viel besser, als einen Supercomputer, der 16.000 Quadratmeter Stellfläche braucht, zu benutzen, konnten wir doch viel einfacher mitarbeiten. So kann man natürlich auch argumentieren. Und warum sollte dann nicht irgendjemand Privates, der dann allerdings sich verstecken muss und verschlüsseln muss und seine Herkunft unsichtbar machen muss, nicht auch sowas machen? Das ist die gleiche Moral, nämlich keine, unterm Strich gesehen. Oder der hat sogar Moral. Denn jemand, der sowas offen legt, wie Snowden zum Beispiel, da müsste man wirklich sich endlich mal überlegen, ob man dem nicht einen alternativen Nobelpreis verleihen sollte.
Sehen hat wir man mal. Halt schon
die
mal was, hat man
noch mal was Staaten gehört von Snowden?
Oder ist der jetzt in Russland glücklich untergekommen?
Hat man was gehört? In Russland.
Nee, ich nicht.
Die meisten Staaten waren ja einfach sahen sich nicht in der Lage, ihn aufzunehmen.
Ja, ja. Deutschland auch nicht. Waren die Ersten, die Nein gesagt haben.
Naja.
Die haben alle Angst gehabt vor den Drohungen, vor dem Drohgehabe der Vereinigten Staaten. Die haben das ja sehr, sehr offen gesagt, dass es Probleme geben würde, wenn man Snowden aufnehmen würde.
Das nennt sich dann insgesamt, das ist die freie Welt, ja?
Ja. Also diese Abhörsachen kennen wir ja, Echelon, das war so um 2000 rum, ne, bekannt. Es hat sogar 95, glaube ich, schon angefangen. Das ist Abhören der analogen Verbindungen, Abhören von Faxen. Die ersten E-Mails wurden da abgefangen. Und es gibt Dokumente darüber, dass zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert die ersten Unterseekabel angezapft wurden, dass zum Beispiel Großbritannien nur deswegen, weil es den Datenverkehr oder den Telefonverkehr über die Unterseekabel abgehört haben, die USA überreden konnten, in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Also so neu sind die Sachen nicht, dass Staaten versuchen, sich gegenseitig auch technisch auszumachen. Ich meine, jetzt kommen natürlich neue Akteure dazu. Im Moment diese Schwellenländer, also Brasilien, Taiwan, Polen oder sowas, die könnten natürlich jetzt als neue Akteure in den Cyberkrieg eintreten, weil der materielle Aufwand dafür ist ja gar nicht so groß. Es ist nur Know-how notwendig und die sind in den Ländern da. Und dann haben wir neue Teilnehmer an dem World War C, an dem Krieg im Cybernetz.
Ja, wie war das vor zwei Wochen? Da sind doch im Bundestag alle Webmail-Adressen von United Internet gesperrt worden. Das heißt, GMX und Web.de haben die einfach dicht gemacht. Da gingen keine Mails mehr raus und keine mehr rein und durfte gar nichts mehr gemacht werden. Denn Bundestag normalerweise wird da als Kommunikationsmittel mit S-Meme angeboten. Das heißt, die Kommunikation der Abgeordneten untereinander. Wenn man aber mit dem Ministerium oder Bundesverfassungsgericht oder irgendwelchen oberen Behörden, Bundesbank oder sowas, dann wird das Netz des Bundes genutzt. Da gibt es ja auch eins. Das ist ja extra gesichert. Und diese Regierungsnetze, diese IVBV-BVN oder IVBB, die sind ja da zusammengefasst zu einer gemeinsamen Infrastruktur. Die sollen nur noch genutzt werden. Die Deutsche Telekom, die United Internet wollen die E-Mails zwischen ihren Rechenzentren zwar verschlüsselt übertragen, das haben sie am 9. August, glaube ich, bekannt gegeben oder rausposaunt, warum man sowas sagen muss und nicht einfach macht, weiß ich nicht, aber ist ja lustig. Und von Anfang 2014 an sollen die Partner aus Sicherheitsgründen nur noch SSL-verschlüsselte Mails transportieren, haben diese beiden Unternehmen erklärt. Ja, das finde ich ja nur wirklich ganz toll. SSL-verschlüsselte. Die Schlüssel sind bei der NSA und jetzt verschlüsseln die, damit die NSA das lesen kann und kein anderer. Finde ich toll. Also das ist schon ein Riesenfortschritt. Nur verstehen tue ich es nicht. Dieser ganze Quatsch, das ist doch nichts anderes als Augenwischereien. Das ist ja nur, ein Kindermärchen, dass es dann sicher würde. Gut, aber was das jetzt im Bundestag, wer da auf diese glorreiche Idee gekommen ist, das finde ich ja schon erstaunlich. Es gibt also doch Leute da, die denken, naja, sehen wir mal, ob die jetzt ihr eigenes Netz benutzen und wann das gehackt wird.
Ist eigentlich schon nur GMX. Das ist ja
noch eine andere Frage.
Und web.de ist rausgeflogen. Ja, was ist denn mit Hotmail? Das ist Microsoft. Dürfen die noch?
Weiß ich nichts. Davon hat sie mir nichts gesagt. Also nur die beiden, die ich genannt habe. Es war ja auch absolutes Chaos vor 2 Wochen. Keiner wusste was, keiner konnte was sagen. Nichts ist passiert. Und naja.
Ist doch gut, wenn Microsoft da mitmachen kann.
Ja, klar.
Toll. Toll, toll.
Finde ich auch, ja.
Ja, ich meine, das Einzige, worüber die NSA sich ja ein bisschen aufregt, ist über Tor. Mhm. Dieser Anonymisierungsdienst, denn den haben sie bis jetzt noch nicht geschafft zu knacken.
Ja, es dauert eine gewisse Zeit, bis man aus den Paketen mit Deep Impact wieder herausklamüsert, was denn wo nun sein könnte, wo es denn herkommt. Aber
ja, die kriegen nur einen ganz kleinen Teil der Nutzer, können sie zurückverfolgen. Und wenn konkrete Fragen nach Anwendern sind, dann haben die es bis jetzt noch nicht geschafft, das auf Kommando zurückzufolgen. Was die versuchen, ist im Prinzip was ganz anderes. Die versuchen, die Rechner der User zu infiltrieren und die Mails abzufangen, bevor sie überhaupt verschlüsselt werden. Versuchen dann darüber an ihre Informationen zu kommen.
Ich muss mir mal doch was anderes holen hier. Ich habe hier mein Headset auf und mein Kabel verwurschtelt sich immer. Da ist mir was aufgefallen. Da bringt jetzt eine Firma einen neuen MP3-Player auf den Markt. Ich habe gedacht, haben die einen an der Waffel? Die Zeit für MP3-Player ist doch vorbei. Der Quark ist doch überall drin. Egal, was für ein Gerät ich heute mit mir rumschleppe. Letztens habe ich sogar auf der IFA ein Elektroherd gesehen mit MP3-Player. Aber naja, was soll's. Aber dieser neue MP3-Player ist ja schon was ganz Besonderes. Der besteht nur aus 2 Ohrstöpseln. Mehr nicht. Da in jedem Ohrstöpsel ist ein MP3-Player drin, in jedem ist ein Akku drin. So, und das eine Teil stecke ich mir in das linke Ohr und das andere in das rechte Ohr. Und das war's dann. Wie funktioniert der Kram? Ganz einfach. Also, da ist eine Uhr drin, eine hochpräzise. Die beiden Stöpsel, die werden magnetisch, wenn ich sie nicht in den Ohren habe, zusammengehalten. Dann ist das Teil ausgeschaltet. Sobald ich die trenne, schalten die sich ein, synchronisieren sich und dann wird auf dem einen der rechte und auf dem anderen der linke Kanal wiedergegeben. Aufgeladen werden sie über ein kleines Kabel per USB, wo man natürlich auch die Musik drauf schickt. So, jetzt stopfe ich die ins Ohr und fertig. Naja, ich muss sie auch noch bedienen können. Wie bediene ich sie denn? Na, das ist natürlich ganz einfach. Ich hau einfach mit den Zähnen aufeinander und dann ist aus, Ende, Stopp. Ist auf Pause gegangen. Und wenn ich dann nochmal die Zähne aufeinander hau, muss nicht sehr laut sein, sondern einfach nur ein bisschen, dann läuft die Musik wieder weiter. Das ist ja schön. Jetzt möchte ich aber auch noch die Lautstärke verändern. Geht zwar nur in 3 Stufen, aber da muss ich dann die Zähne eben 3-mal aufeinander machen. Klack, klack, klack. Und und dann wird er lauter, lauter und dann wieder leiser, lauter, lauter und so weiter. Das ist ja nun wirklich eine großartige Sache. Einfach mit den Zähnen steuern. Also eine Gebisssteuerung letztendlich. Jetzt kann ich natürlich den Mund dabei zulassen. Es muss nicht laut geklappert werden. Es reicht also schon, die kräftig aufeinander zu drücken, die Zähne. Und dann die Vibrationen werden erkannt. Wenn ich aber jetzt esse oder Kaugummi kaue oder sonst was, was ist denn dann? Dann geht die Musik immer an und aus? Nee, auch da haben die Entwickler daran gedacht. Ich drücke dann einfach, berühre den einen Ohrstöpsel und dann wird die Gebisssteuerung deaktiviert, bis ich ihn wieder berühre. Also eine wirklich tolle, eine absolute tolle Sache. So, und kommt aus Miami Beach, also aus Florida, von der Firma Green Wing Audio. Was da für grüne Flügel sind, möchte ich mal sehen, aber ist ja in Ordnung. Und da gibt es noch eine ganze Menge dazu zu erzählen. Kickstarter-Unternehmen, die wollen jetzt erstmal 435.000 US-Dollar einsammeln und so weiter und so weiter. Und es soll dieses Teil dann ab nächsten Jahr geben für 155 US-Dollar. Und ganz am Ende der Mitteilung stand dann, Greenwing will das gebissgesteuerte MP3-Player-Modell im April kommenden Jahres ausliefern.
Dann am 1. nehme ich an.
Dann habe ich angefangen zu denken. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber das Ding ist so verrückt.
Am 1. April.
Eigentlich kann das ja nur wahr sein. Also, tu mir den Daumen nach oben, nicht als Symbol für den
Thomas
Ersten.
Thomas Ritter.
Zeigen mit dem Daumen nach Norden zu Thomas Ritter und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.